Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler-Podcasts. Wir starten heute in die 7. Staffel. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird wieder eine super spannende Staffel mit extrem vielen spannenden Gästen, gerade aus dem Startup-Bereich, aus dem Portalbereich für Immobilienmakler und natürlich auch wieder ein paar Solo-Folgen. Und heute starten wir rein mit der lieben Sophia Mössner. Sie ist Immobilienmaklerin bei Englo Völkers in Dubai und ist dort für den Off-Plan-Bereich zuständig, sprich kurz gesagt für den Neubaubereich. Und die liebe Sophia kommt ursprünglich aus München und ist Anfang des Jahres nach Dubai ausgewandert, hat den Schritt gewagt und hat echt einiges vorzuweisen nach den ersten 10 Monaten in Dubai als Maklerin. Wir haben mit ihr unter anderem über ihren Alltag gesprochen. Wie baut man sein Leben überhaupt in Dubai auf? Wie funktioniert der Neubauvertrieb in Dubai? Wie funktioniert überhaupt der Neubau in Dubai? Warum sollte ich als potenzieller Investor nach Dubai mein Geld transferieren und dort in Immobilien investieren? Was gibt es aktuell für spannende Projekte in Dubai? Und dann noch der Punkt, dass Sophia mit dem Team von Englo Völkers im November bei einer Roadshow in Deutschland ist und warum du dir das vielleicht anschauen solltest. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Sophia, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und zu Gast bist im Makler-Podcast. Wir haben ja einen gemeinsamen Kontakt gehabt über einen Kollegen von der Immowelt und der liebe Maximilian, für alle, die zuhören. Maximilian Otthoff ist heute auch hier mit dabei, der auch schon vorab Kontakt hatte mit der Sophia. Und die liebe Sophia ist Immobilienmaklerin im Investmentbereich bei Englo Völkers in Dubai. Und das freut uns wirklich sehr, dass wir heute endlich mal jemand auch aus einem anderen Franchise-Unternehmen hier zu Gast haben. Und liebe Sophia, herzlich willkommen im Makler-Podcast. Stell dich doch gerne mal ganz kurz vor.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Mein Name ist Sophia Mössner, ich bin 29 Jahre alt und bin im Januar tatsächlich nach Dubai gezogen, um als Maklerin bei Englo und Völkers durchzustarten. Ich habe davor bei ImmoScout gearbeitet, das waren so die ersten Schritte rein in den Immobilienmarkt im Ansatz, sagen wir mal, als Accountmanagerin in der Betreuung erstmal von Maklern. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich doch jetzt einfach mal selbst. Und bin nach Dubai ausgewandert und habe dann auch direkt nach 2 Wochen in Dubai gestartet bei Englo und Völkers. Und bin jetzt seit 9 Monaten circa dabei.
Ja, du hast laut deinem LinkedIn-Profil hast du deinen Bachelor gemacht in Wirtschaftspsychologie und BWL.
Richtig.
Wo kommst du denn ursprünglich her aus Deutschland?
Ich komme aus München. Ich habe auch in München studiert, bin danach nach dem abgeschlossenen Studium nach Berlin gezogen, habe dann da eigentlich durchgehend im Vertrieb gearbeitet, also erst mal in der Personaldienstleistung und bin dann eben rübergeswitcht in den Immobilienbereich.
Ja, jetzt, wir hatten es im Vorgespräch auch schon kurz, jetzt ist natürlich für alle, die zuhören, die denken sich, okay, du bist 29 Jahre, junge Frau aus Deutschland, die Karriere gemacht hat und alles und hast dann jetzt den Sprung, ja, man kann es glaube ich so sagen, ich hoffe, das kriegen wir heute auch so ein bisschen raus von dir aus dem Alltag, in einen sehr, sehr hart umkämpften Markt, aber sehr spannenden Markt natürlich in Dubai, wagst dich daran oder hast dich daran gewagt und bist jetzt schon lange mit dabei dieses Jahr. Was war denn der Grund, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt nach Dubai und ich gehe dann auch in Dubai in die Immobilienbranche?
Ich war tatsächlich letztes Jahr im Dezember, muss das gewesen sein, in Abu Dhabi, das erste Mal alleine im Urlaub. Ich habe davor immer Urlaub mit Freundinnen gemacht, habe mir dann gedacht, das erste Mal, ich will abschalten, ich will einfach mal alleine Urlaub machen. Und habe mich dann für Abu Dhabi entschieden, zwar spontan, und habe dann gemerkt, wie wohl ich mich dort fühle. Also ich bin wirklich einfach alleine rumgelaufen, bin alleine essen gegangen, war in Restaurants, bin auch abends rausgegangen und habe immer mehr so ein Gefühl dafür bekommen, wie sicher das hier eigentlich ist. Und wusste davor eigentlich gar nicht, worauf ich mich einlasse. Habe aber dann schnell gemerkt, dass ich mich hier als Frau sehr wohl fühle und hingegen der Annahme, dass man hier irgendwie unterdrückt wird, oder da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Dinge, die da im Raum stehen, wenn es um Dubai geht und die Arabischen Emirate allgemein, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und das war dann so auf meiner Agenda eigentlich schon seit Anfang letzten Jahres, zu sagen, ich ziehe um. Erstmal war es Abu Dhabi und dann bin ich umgeschwenkt auf Dubai direkt, wegen Engel und Völkers im Endeffekt eigentlich.
Und was war der Grund für Engel und Völkers? Ich meine, klar, du kommst aus Deutschland, Engel und Völkers brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht drum herum reden. Das kennt jeder, der sich mit Immobilien beschäftigt. Großes deutsches Unternehmen, sehr erfolgreiches Unternehmen. Warum hast du dich vor Ort für Engel und Völkers entschieden?
Also wenn man den Schritt wagt, alleine weg von der Familie, weg von Freunden, weg von allem, was für einen Heimat bedeutet, dann war es für mich ganz wichtig, diesen Heimataspekt wenigstens noch ein bisschen mitzunehmen. Und Engel und Völkers ist einfach deutsches Unternehmen, wir kennen es alle, und es hat sich für mich ein bisschen so angefühlt, als würde ich einen Teil von meinem Zuhause mitnehmen, was ich einfach bei diesem großen Schritt gebraucht habe. Ich brauchte irgendeinen Anhaltspunkt, der mich noch an Deutschland erinnert und der für mich noch Deutschland widerspiegelt, weil ich ja auch außerhalb von Europa wirklich dann ausgewandert bin. Ich finde, das ist auch nochmal was ganz anderes. Wenn man jetzt sagt, man bleibt innerhalb von Europa, da hat man auch nochmal ein bisschen anderes Gefühl. Aber Dubai war wirklich eine komplett neue Welt und ich brauchte irgendwas, womit ich mich identifizieren kann, immer noch sicher fühle und aber trotzdem den Schritt wagen kann. Deshalb hat mir da Engel und Völkers eigentlich diese Sicherheit gegeben, die ich gebraucht habe, um als Frau hier alleine durchzustarten.
Okay, und war das relativ einfach für dich, bei Engel und Völkers quasi anzufangen, oder wie ist der Recruiting-Prozess auch vor Ort? Ich meine, es gibt wahrscheinlich mehrere Büros von Engel und Völkers in Dubai. Oder wie ist das da aufgegliedert vor Ort?
Es gibt tatsächlich nur eins. Also wir haben einen Standort bisher in Dubai und in den ganzen Arabischen Emiraten allgemein einen Standort. Engel und Völkers ist in Europa und Nordamerika, und wir haben ja über 1000 Standorte weltweit. Aber in Dubai machen wir uns gerade einen Namen, sage ich mal. Wir sind noch relativ in den Kinderschuhen. Ich glaube, jetzt knapp 10 Jahre sind es, 9 Jahre. Haben aber das ganze Management erneuert letztes Jahr. Also vieles passiert gerade. Wir gehen in die richtige Richtung, definitiv. Aber es ist der erste Standort. Und genau, deshalb, es ist in Dubai generell so, dass man bei kleineren Unternehmen, bei kleineren Maklereien immer die Chance hat, sich beweisen zu können. Man muss dazu sagen, wir sind hier alle nur auf Provisionsbasis. Das heißt, an sich interessiert es den Arbeitgeber recht wenig, wie viele Leute starten. Wenn du es nicht schaffst, Umsatz zu machen, bist du sowieso weg, weil du von selbst irgendwann dann aufgibst und sagst, es macht keinen Sinn, ich kann mich nicht mehr über Wasser halten. Das heißt, du kommst hier mit deinem gesamten Ersparten hin und versuchst dann einfach das Unmögliche, oder du versuchst es einfach möglich zu machen. Du versuchst einfach zu schaffen, was sich viele wünschen. Wie du schon gesagt hast, es ist ein hart umkämpfter Markt. Man muss sich wirklich durchbeißen, aber es ist möglich. Aber der Recruiting-Prozess an sich bei Engel und Völkers sieht so aus, dass man meistens im Meet-Team startet. Ich habe auch im Meet-Team gestartet. Ich hatte zwar ein bisschen Erfahrung, sage ich mal, durch ImmoScout, was jetzt den Immobilienbereich angeht, aber natürlich nicht in Dubai. Deshalb war es für mich eigentlich gut, dass ich im Mietbereich gestartet habe. Ich muss aber sagen, der Mietbereich ist verdammt hart. Also ich finde, der Mietbereich ist der härteste Bereich in ganz Dubai. Wenn man sich vorstellt, bei 45 Grad zum Teil 6 Besichtigungen hintereinander zu haben, in Dubai durch die Gegend zu fahren und auch mit den, man muss es sagen, von aller Welt Leute, die wirklich ihren Führerschein zum Teil in Indien gemacht haben, in Pakistan gemacht haben, dann aber auf der anderen Seite ganz viele aus der UK. Der Traffic ist wirklich unfassbar. Und dann diese Vorstellung von Selling Sunset, ich weiß nicht, kennen vielleicht manche, Netflix, dass man irgendwie in einem schönen Kostümchen dann dahin fährt und die Villa aufsperrt. So habe ich es mir davor vorgestellt. Es ist leider in der Realität verdammt stressig und wirklich sehr viel Arbeit. Aber man wird so abgehärtet im Mietbereich, dass wenn man es da nicht durchhält, dann weiß man direkt, man wird es nicht schaffen. In Dubai.
Ich finde das tatsächlich ganz spannend. Du bist ja jetzt seit 19 Monaten in Dubai auch als Maklerin tätig. Und würdest du sagen, dass es Sinn gemacht hätte, bei Engel und Völkers in Deutschland zu starten, da 2-3 Jahre zu arbeiten, den Immobilienmarkt kennenzulernen und dann nach Dubai zu gehen? Oder sagst du tatsächlich, dass es so jetzt gerade, wie du es gemacht hast, vielleicht deutlich einfacher ist, weil man nicht mit dieser Deutschlandbrille nach Dubai kommt?
Sehr interessante Frage. Wir hatten tatsächlich einige Makler, die aus Deutschland hier hingekommen sind. Und ich muss sagen, die sind alle wieder weg. Also die waren zum Teil, ich will nicht sagen geschockt, aber sehr verunsichert, glaube ich, einfach von der neuen Situation in Dubai, weil man etwas anderes gewohnt ist als Makler und der deutsche Markt ist einfach komplett anders. Da kann ich im Endeffekt nicht mitreden, aber das wurde mir so von meinen Kollegen gesagt, die das davor eben auch schon gemacht hatten. Es ist eine komplett neue Erfahrung. Deshalb, ich glaube, es muss nicht zwingend sein oder ist vielleicht, wie du sagst, manchmal sogar kontraproduktiv, weil man sich vielleicht eine andere Vorstellung davor schon macht durch die Berufserfahrung, die man in Deutschland mitgenommen hat. Für mich war es von Vorteil, dass ich davor nicht im Immobilienbereich gearbeitet habe, aktiv, weil der Markt ein komplett anderer ist und die allgemeine Art und Weise, wie hier Dinge abgewickelt werden, auch einfach ein bisschen anders sind als in Deutschland.
Das heißt, dir hat es letztendlich geholfen, dass du relativ neutral da jetzt reinstarten konntest und quasi alles von null auf mitnehmen konntest. Du hast jetzt gesagt, Engel Völkers vor Ort hat das komplette Management-Team ausgewechselt, sich vielleicht auch ein bisschen restrukturiert. Das brauchen wir jetzt heute nicht zu besprechen. Aber wie darf ich mir das vorstellen? Sind das deutsche Kollegen? Sind das Einheimische? Ist das ein Mix aus beidem? Also Einheimische logischerweise, dass die dort leben, aber Leute, die auch wirklich dort geboren sind, die sich dort auskennen, die die Kultur verstehen, ist das ein Mix aus beidem?
Wir haben einen ganz bunten Mix. Also wir haben im Büro, ich weiß gar nicht, wie viele unterschiedliche Nationalitäten, was es auch so spannend macht. Ich muss sagen, der Umgang miteinander ist unfassbar toll. Also alle sind füreinander da. Wir haben einen sehr familiären Umgang in der Firma. Und man lernt jeden Tag was dazu. Wir haben ganz tolle Kollegen, die aus Nigeria kommen. Wir haben Kollegen aus Indien, aus Pakistan. Wir haben Kollegen aus Europa, aus der UK. Also wirklich aus der ganzen Welt. Und genau das macht es eigentlich so spannend, weil diese interkulturellen Kompetenzen, von denen alle mal sprechen, die erlebt man hier einfach vor Ort und merkt erst, wie sehr einen das prägt und weiterbringt, auch andere Perspektiven zu sehen, dadurch, dass man ja auch Kunden aus der ganzen Welt hat. Es ist ein toller Mix und ein toller Austausch mit wirklich ganz tollen Vertrieblern und Maklern aus der ganzen Welt. Das heißt, wir haben wirklich, jetzt zu deiner Frage zurück, alles mit dabei. Von Einheimischen tatsächlich eher weniger, muss ich sagen. Also Locals, bei Engel & Völkers haben wir nicht viele. Kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen, weil die sich wirklich eher auf die Firmen fokussieren, die hier schon einen Namen haben, was aber auch eigentlich logisch ist. Die arbeiten dann wirklich mit den lokalen arabischen Firmen mehr zusammen. Und wir fokussieren uns ja trotzdem immer noch sehr stark auf den europäischen Markt und auch auf europäische oder nordamerikanische.
Wie läuft denn so dein Alltag ab in Dubai? Also wir haben ja im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, ob wir die Frage stellen dürfen, dass du uns da so ein bisschen mal abholst. Weil ich glaube natürlich, was viele immer nur sehen, ist diese Instagram-Welt, Dubai, alles schön, alles gut. Wir haben ja für in 2 Wochen einen Termin vereinbart, wenn ich selbst in Dubai bin. Aber natürlich nur als Tourist. Also ich war schon ein paar Mal in Dubai, aber kenn's natürlich nur als Urlauber im Prinzip. Wie ist denn so wirklich der Alltag dort?
Ich glaube, viele, die hier hinkommen, um im Maklerbereich zu arbeiten, kommen mit einer falschen Vorstellung. Und das ist das Erste, was den meisten das Genick gebrochen hat, was diesen Job angeht. Weil wenn man seine Zeit in Beachclubs und am Strand verbringt und wie auf Instagram immer gezeigt wird, versucht, sich da so eine Scheinwelt aufzubauen und diesem Trend auch mitzufolgen und immer überall dabei zu sein, merkt man sehr schnell, erstens einem geht das Geld verdammt schnell aus, weil die Preise hier sind unfassbar hoch und man kommt einfach nicht weiter. Das heißt, mein Alltag sieht so aus, ich stehe um 6 Uhr morgens auf, ich gehe ins Fitnessstudio, ich gehe in die Arbeit, ich bin um 9 Uhr morgens im Büro, bin dann circa bis 20 Uhr im Büro meistens, 19 bis 20 Uhr, gehe dann nach Hause, geschlafen und dann beginnt die ganze Sache wieder von vorne. Und als ich noch im Mietbereich war, hatte ich dann am Wochenende Besichtigungen, weil sehr viele Mieter natürlich am Wochenende eher Zeit hatten, Besichtigungen durchzuführen. Und jetzt, wo ich im Offplan bin, also im Neubaubereich, ist es ganz unterschiedlich. Ich habe sehr oft abends noch Meetings, weil sehr viele Kunden aus Nordamerika dann morgens haben bei sich quasi wegen der Zeitverschiebung. Arbeite eigentlich Samstag oder Sonntag auch immer durch. Ich versuche mir einen Tag freizunehmen am Wochenende tatsächlich inzwischen, weil ich gemerkt habe, ich brauche es auch mal abzuschalten. Aber eine 6-Tage-Woche ist Standard für fast alle hier im Büro.
Du hast ja erwähnt, dass du im Mietbereich angefangen hast und dass es auch sehr, sehr hart ist. Und wie hast du dann den Switch geschafft, dass du sagst, okay, ich bin dann vom Mietbereich in den Sales-Bereich sozusagen gekommen und betreust jetzt diese Kunden? Ist das so, dass jeder in dem Mietmarkt anfangen muss bei Engel & Völkers und dann sozusagen in den Verkauf geht? Oder kann man auch direkt im Verkauf starten?
Es wird natürlich empfohlen, erstmal im Mietbereich anzufangen. Im Endeffekt ist es dann eine Einzelfallentscheidung, je nachdem, wie sicher man sich selbst fühlt, wie viel man auch an finanziellen Rücklagen mitbringt, weil man am Anfang wirklich einen großen Leerstand haben kann, also einige Monate einfach mal gar nichts reinkommt, gerade im Verkauf direkt. Wenn man im Vermietungsbereich anfängt, dann hat man meistens nach 2 Monaten so seinen ersten Deal und dann kriegt man immer wieder, ist natürlich dann eine geringere Provision, aber es kommt immer wieder ein bisschen Geld ein. Im Verkaufsbereich arbeitet man sich wirklich erstmal 6 Monate zu dem ersten Erfolg hin. Deshalb ist da schon mal ein großer Unterschied, würde ich sagen. Aber es kommt immer darauf an, wie fühlt man sich selber, wie sicher ist man selber, wo sieht einen der Manager. Ich wollte damals im Mietbereich starten. Ich glaube, ich würde es auch wieder machen. Den Switch im Endeffekt habe ich so geschafft, dass ich von Anfang an, glaube ich, ein gutes Verständnis dafür hatte, dass ich mir langfristig meine eigene Pipeline oder meine eigene Kundschaft aufbauen muss, also eine Kundenbasis schaffen muss, außerhalb von den Leads, die wir in der Firma quasi zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe schon im April, also nach 2 oder 3 Monaten, angefangen, regelmäßig auf LinkedIn zu posten und bin da relativ schnell viral gegangen, in Anführungszeichen, und hatte dann immer mehr Anfragen von Investoren, die gesagt haben, ich würde gerne mit ihnen zusammenarbeiten und investieren in Dubai. Und habe dann mit meinem Manager gesprochen und habe ihm gesagt, ich glaube, es macht an dieser Stelle keinen Sinn mehr, wenn ich weiter im Mietbereich bin, weil im Mietbereich geht es wirklich darum, Menschen in Wohnungen zu bringen und Wohnungen zu vermieten. Wenn es um den Off-Plan-Bereich geht, also Neubauprojekte, geht es wirklich um Großinvestoren, die Betreuung brauchen. Dadurch, dass ich ja auch einen BWL-Hintergrund habe und einen wirtschaftspsychologischen Hintergrund, war es für mich auf lange Frist gesehen, ich wollte in den Consulting-Bereich, also in die Beratung rein. Deshalb macht es für mich mehr Sinn und wir haben dann alle einstimmig entschieden, dass durch die Pipeline, die ich auf LinkedIn aufgebaut habe, zusätzlich mit meinem Hintergrund, mit dem Studium, das ich habe, einfach nach ein paar Monaten es Sinn gemacht hat, den Wechsel ins Off-Plan und dadurch auch ins neue Team, was jetzt neu gegründet wurde, unser zweites Neubauprojektteam. Das Neubauprojekt ist gar nicht so das richtige Wort, weil Off-Plan ist eigentlich noch viel mehr. Es sind Neubauprojekte, also künftige Projekte. Wir nennen es hier Off-Plan. Ich bin im International Off-Plan-Team. Das heißt, wir sind auch diejenigen, die Roadshows machen, die die Welt bereisen und in anderen Ländern quasi dann präsent sind. Und dann haben wir noch ein Off-Plan-Team, was sich quasi auf Dubai nur fokussiert und hier vor Ort agiert.
Du hast jetzt LinkedIn schon angesprochen. Ich habe gesehen, du hast über 11.000 Follower auf LinkedIn. War das von Anfang an von dir so geplant, dass du gesagt hast, ich muss LinkedIn nutzen, um dieses Klientel zu erreichen, oder hat sich das eher so ergeben?
Nein, ich habe das tatsächlich ganz bewusst so gemacht. Ich hatte die Möglichkeit, Instagram verstärkt zu machen. Ich hatte die Möglichkeit, Facebook verstärkt zu machen. Es gibt unterschiedliche Plattformen, TikTok. Und jeder Makler hat da, glaube ich, so seine eigene Plattform, die für ihn Sinn macht. Für mich hat Instagram von Anfang an nicht den ernsthaften Charakter mitgebracht, den ich mir gewünscht habe. Auch gerade als Frau, muss ich sagen. Deshalb, für mich war LinkedIn so die professionellste Plattform, um wirklich auch gute Investoren anzuziehen und wirklich auch in Kontakt zu kommen mit Geschäftsführern von unterschiedlichen Firmen, die jetzt auch zu meinen Kunden dazu gehören. Deshalb für mich war das die beste Entscheidung, das alles auf LinkedIn zu machen und wirklich den Fokus komplett auf LinkedIn zu legen. Aber ich habe das ganz aktiv geplant und gepostet und versucht, meine Expertise oder die Follower, sage ich mal, mit auf meinen Weg zu nehmen und denen so ein bisschen Verständnis für Dubai und den Dubai-Markt zu geben. Das war eine bewusste Entscheidung, ja.
Hast du gewusst, dass die meisten Makler in den ersten 12 Monaten scheitern? Der Grund? Es fehlt an Struktur, effektiver Akquise und Markenaufbau. Deshalb haben mein Geschäftspartner Max und ich ein exklusives 1:1 Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Wir helfen dir, schnell Umsätze zu generieren, Kostenfallen zu vermeiden und deine Marke professionell aufzubauen. Stehst du vor der Herausforderung, dein eigenes Immobilienbüro zu gründen oder dein erstes Team aufzubauen? Dann besuche uns auf www.maklercoach.com und buche ein unverbindliches Erstgespräch. Okay, also so wie du es gerade erläutert hast, vollkommen nachvollziehbar, und zumal ja auf TikTok und Instagram, also TikTok habe ich jetzt nicht, aber auf Instagram sind ja schon so viele vertreten, die da ihren Platz irgendwo haben, und auf LinkedIn ist es natürlich sehr, sehr spannend, wie du das jetzt aufgebaut hast, auch mit der Ausrichtung.
Ja, ja, ich glaube tatsächlich, auf LinkedIn sind es nur 2%, die aktiv regelmäßig posten. Also viele haben gar nicht so das Verständnis dafür, was LinkedIn eigentlich für eine Plattform ist und wie viel man daraus schöpfen kann, weil wirklich fast alle Geschäftsleute, wie gesagt, oder CEOs auf LinkedIn vertreten sind, aber dieses Aktivposten ist auf LinkedIn noch nicht so präsent. Deshalb, wie du gesagt hast, Instagram und TikTok ist prädestiniert, alle wissen es, alle posten, alle versuchen da viral zu gehen oder sich was aufzubauen, aber LinkedIn ist nochmal so eine komplett neue Welt, die aber das professionelle Fundament einfach mitbringt für das, was man eigentlich erreichen will. Deshalb, ich kann nur daran appellieren, auf LinkedIn präsenter zu sein, wenn man sich im geschäftlichen Bereich mehr aufbauen will, auf jeden Fall.
Verstehe, ja. Stimme ich dir zu, klingt wie gesagt nachvollziehbar, und du bist ja das beste Beispiel, dass es funktioniert, ja. Wie kommt ihr bei Engel & Völkers, oder generell, wie komme ich als Makler im Neubauvertrieb oder im Off-Plan-Vertrieb, wie du es genannt hast, in Dubai an Objekte? Ist es so wie in Deutschland? Ich meine, du warst jetzt in Deutschland keine Maklerin, aber in Deutschland haben wir ja relativ häufig dieses Thema Exklusivauftrag, sprich ein Makler, ein Maklerbüro hat eben den Auftrag. Wie ist das in Dubai geregelt?
Das müssen wir jetzt in 3 unterschiedliche Teile quasi aufteilen. Es gibt einmal den Mietbereich, es gibt den Secondary-Bereich, das sind Verkaufsobjekte, die schon auf dem Markt existieren, und es gibt den Off-Plan-Bereich, wo ich jetzt bin, das sind quasi künftige Neubauprojekte. Im Mietbereich ist es so, dass wir eine Liste zur Verfügung gestellt bekommen von Eigentümern und diese Listen durchtelefonieren. Das heißt, es ist ganz extremes Cold Calling in Anführungszeichen, ich darf das eigentlich gar nicht so sagen, weil das hier illegal ist tatsächlich. Das heißt, es ist, man bewegt sich in der Grauzone, die Firmen wissen das aber, alle in Dubai wissen das. Man versucht natürlich, die Landlords, also die Besitzer anzurufen, die zugestimmt haben. Aber es kann auch mal sein, dass man jemanden anruft, der vielleicht nicht unbedingt angerufen werden möchte. Das bedeutet, die ersten Monate, gerade im Mietbereich, waren ein bisschen wie im Callcenter, wurde mir auch von meinem Manager von Anfang an so gesagt. Man telefoniert ganz stupide einfach Listen durch und versucht zwischen 1000 anderen Maklern, die jeden Tag anrufen, herauszustechen mit der Expertise, die man am Telefon mitbringt. Man muss wirklich innerhalb von ein paar Sekunden an ein offenes Ohr gelangen und versuchen, da so ein bisschen so ein USP mitzubringen und irgendwie zu versuchen, dass derjenige nicht direkt wieder auflegt und einem vielleicht eine Minute schenkt, damit man dann die Möglichkeit hat, das Objekt zu listen. Bei Miete gibt es tatsächlich keine Grenze. Das heißt, es gibt zum Teil Vermieter, Besitzer von Objekten, die listen, also stellen die Objekte online mit über 10 oder 15 Maklern und hoffen einfach, dass einer von denen es schafft, das Objekt zu vermieten. Da gibt es auch tatsächlich gesetzlich gesehen noch keine Grenze. Aber es wird jetzt hoffentlich bald dazu kommen, dass da auch gesagt wird, maximal 3, weil es im Verkaufsbereich tatsächlich 3 sind. Also im Verkaufsbereich ist das nochmal anders, da werden wirklich nochmal andere Verträge aufgesetzt, und mit maximal 3 Maklern darf man listen. Aber trotzdem, auch im Verkaufsbereich, man ruft die Listen durch und versucht, in Kontakt zu kommen. Manche machen es auch so, dass sie in die Gegenden selbst fahren und versuchen, dort in Golfclubs oder im persönlichen Kontakt an Objekte zu kommen. Es kommt ein bisschen darauf an, was so der Approach, also die Vorgehensweise von der individuellen Person ist. Aber meistens am Anfang, um reinzukommen und ein Gefühl dafür zu bekommen, ist es wirklich anrufen, anrufen, anrufen. Also ich habe am Anfang, glaube ich, 10 Stunden am Tag einfach nur Nummern gewählt und versucht, in Kontakt zu kommen mit den Personen, die Objekte besitzen und Objekte gerade vermieten möchten.
Und jetzt bei den großen Neubauprojekten, die ihr oder Off-Plan-Projekten, die ihr jetzt aktuell habt, sind es dann eher große Bauträger wie EMA, Damag und wie es alles heißt, oder sind es oder macht ihr auch wirklich, was weiß ich, wie in Deutschland, dass es wirklich mal kleinere Bauträger sind, die vielleicht nur 1-2 kleinere Projekte machen? Weil in Dubai, wenn ich so dran denke, ich stelle mir halt immer direkt so einen riesen Tower vor, der dann gebaut wird und natürlich vertrieben wird. In was für einem Bereich seid ihr da unterwegs?
Wir arbeiten natürlich ganz stark mit den großen Bauträgern zusammen, also immer Schuba, Damag zum Teil auch. Aber die kleineren Bauträger sind nicht unbedingt schlechtere Bauträger. Also ich bin gar nicht so unbedingt der Fan davon zu sagen, es müsste immer der größte Bauträger sein. Natürlich immer ist immer, da kommt auch nichts ran. Aber es gibt sehr viele sehr gute kleinere Bauträger, die auf sehr hoher Qualitätsebene arbeiten, die auch zum Teil In-House-Production, sagen wir auf Englisch, mir fällt jetzt gerade das deutsche Wort nicht ein, also die quasi die von der Pike an alles selber fertigen. Das heißt, die kümmern sich selber um die komplette Fertigstellung der Neubauprojekte. Bei den meisten Bauträgern ist es so, dass sie das auslagern und das dann quasi von anderen Firmen übernommen wird. Die ganze Baustellenleitung und das ganze Bauen an sich. Aber es gibt einige, die das wirklich alles selber machen. Und es gibt sehr gute kleinere Firmen. Wir sind da nicht abgeneigt, mit kleineren, größeren Firmen zusammenzuarbeiten. Es kommt auch immer darauf an, was unsere Investoren wollen. Wenn mein Investor einen bestimmten Bauträger im Kopf hat, dann bin ich die letzte Person, die da sagen würde, nee, mit dem arbeite ich nicht zusammen. Wir haben aber tatsächlich auch Makler, die sagen, bestimmte Bauträger mag ich nicht, mit denen arbeite ich nicht, macht für mich keinen Sinn. Ich finde, man sollte sich da eher nach dem Investor richten. Klar, man ist da, um Expertise zu geben, aber ich glaube, man sollte sich da nicht verschließen vor neuen Bauträgern, weil es gibt sehr gute Bauträger, die noch nicht so einen großen Namen haben in Dubai, aber trotzdem die nötige Qualität mitbringen, die gerade auch für europäische Kunden einfach unfassbar wichtig ist.
Kannst du uns mal so ein bisschen reinholen in diesen ganzen Prozess, wie das abläuft? Ich meine, in Deutschland gibt es einen Notar, der ist zwischengeschaltet. Es gibt bei den meisten dann die Bank, die irgendwas finanziert, wo es gewisse Regularien auch nochmal gibt. Wie läuft das? Wie läuft dieser Verkaufsprozess? Gerne auch jetzt mal anhand von so einem Off-Market-Objekt, wenn ich jetzt als deutscher Investor da bin, will über dich was kaufen. Wie läuft es in der Praxis ab?
Am besten ist es immer erstmal ein Telefonat zu führen, erstmal zu gucken, was genau man sucht und wie viel man circa investieren möchte. Man kann sich das eigentlich ein bisschen so vorstellen wie so ein zinsfreier Kredit, den man beim Bauträger bekommt, da man tatsächlich einen Zahlungsplan erhält, also 20% ist Standard in der Anzahlung plus die 4%, die an das Dubai Land Department gezahlt werden müssen. Das ist wie so eine Registrierungspauschale quasi. Man kann das fast ein bisschen wie eine kleine Steuer sehen, eine einmalige Zahlung, die geleistet werden muss, und erhält danach direkt das Okut, also die Kaufbestätigung, ist das in Deutschland quasi, den Kaufvertrag, und kann dann den Zahlungsplan einfach verfolgen. Das ist meistens von circa, sagen wir mal, 3 Jahren. Alle 6 Monate werden zum Beispiel 5-10% von dem Zahlungsplan dann quasi abbezahlt. Und dann nochmal bei der Fertigstellung zum Beispiel 50% der Restsumme. Das heißt, meistens ist es 50% während der Construction, also während gebaut wird, und dann 50% beim Handover Date, also bei der Fertigstellung und Übergabe des Objekts. Es gibt aber auch einige Bauträger, die die Option offen lassen, nach Fertigstellung noch weiter zu zahlen, was für sehr viele Investoren auch Sinn macht, weil man dann quasi schon Miete generieren kann ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung, aber trotzdem noch 3 Jahre weiter abzahlen kann, was dann quasi sowohl Miete generiert, aber gleichzeitig eben noch die Möglichkeit gibt, länger das die Finanzierung durchzuführen in Dubai.
Du hast jetzt gerade gesagt, 4% an das Dubai Land Department, 4% von der Kaufsumme der Immobilie?
Genau.
Okay, könnte man wahrscheinlich, könnte man vergleichen mit Grunderwerbsteuer bei uns, ne? Sowas in der Art. Ja,
würde ich auch sagen.
Also, so hört sich zumindest mal an, dass man das so wahrscheinlich vergleichen kann mit der Steuer bei uns in Deutschland. Okay. Hast du überwiegend, sind es überwiegend Kunden, die sowas dann als Anlageobjekt erwerben und das dann vermieten vor Ort? Oder reden wir dann bei manchen Kunden auch wirklich von Leuten, die da hinziehen? Wie ist da die Ratio bei dir oder bei euch?
Ich denke, die Kunden, die hier hinziehen, suchen eher nach was Fertigen. Ich betreue auch Kunden, die nach fertigen Objekten suchen, weil wir ein sehr großes Portfolio auch an fertigen Villen, fertigen Apartments haben. Wenn wir jetzt spezifisch vom Off-Plan, also Neubaumarkt sprechen, sind es meistens Investoren, die einen Profit daraus schlagen möchten. Da gibt es zwei Kategorien, entweder zur kurzzeitigen Vermietung, das wäre dann Holiday Homes, Airbnb, die üblichen, oder zur Langzeitvermietung, also wirklich jährliche Mietverträge. Und je nachdem, wo da der Fokus liegt, das spreche ich auch mit meinen Investoren immer von Anfang an ganz klar, fällen wir dann auch unsere Entscheidung hinsichtlich des Bezirks, also der Area, die wir auswählen, weil es da nochmal sehr große Unterschiede gibt, was auch den Return of Investment angeht, also wie viel Profit man tatsächlich rausschlagen kann. Ich weiß nicht, ob ich da ins Detail auch gehen soll.
Sehr gerne.
Ja? Also,
ich glaube, das ist super interessant, ja, weil ja auch viel, bei uns in Deutschland heißt es ja immer, ich brauche so und so viel Rendite, damit es sich lohnt als Investmentprojekt oder als Anlage. Und in Dubai ist es ja auch so. Und da hört man ja dann auch die wildesten Stories. Und da ist es, glaube ich, echt interessant, jetzt von jemandem das zu hören, der halt wirklich aktiv jeden Tag da dran ist.
Definitiv. Also es ist generell so, dass man ungefähr einen Profit von 7-8% jährlich erwarten kann. Also die Rendite ist ungefähr 7-8% in der Langzeitvermietung. Das heißt, wenn man jährlich vermietet, wenn man jetzt von kurzfristiger Vermietung spricht, dann haben wir da wirklich ganz unterschiedliche Prozentzahlen, die im Raum schweben. Es sind immer über 10%, manchmal sprechen wir sogar von bestimmten Bereichen bei 20%. Es gibt Areas, da wird jetzt gerade das neue Casino zum Beispiel gebaut. Sobald das dann in ein paar Jahren fertiggestellt wird, sprechen wir zum Teil von 25%. Weil dann wirklich der Ansturm so groß sein wird und so viele Touristen kommen werden. Wir haben ja jetzt schon 18,5 Millionen Touristen jährlich. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt, Holiday Homes ist extrem stark gefragt. Und gerade in Areas, die direkt am Strand liegen, die direkt einen Beach Access quasi bieten, auch Pool und so weiter und so fort. Da sind natürlich die Möglichkeiten dann nochmal ganz anders. Das ist aber für manche Investoren ein bisschen zu viel Aufwand. Man muss natürlich auch bedenken, dass man ca. 20% zahlen muss an die Holiday Homes Firmen, damit die sich um alles kümmern. Das heißt, das müsste man dann nochmal wegberechnen. Aber im Endeffekt ist natürlich bei kurzfristiger Vermietung ein höherer Profit zu erwarten. Manche Investoren möchten aber einfach lieber langfristig jemanden wirklich in ihrem Objekt haben, auch hinsichtlich dessen, wie das Objekt dann behandelt wird, dass man einfach sagt, ich will einen zuverlässigen Mieter, das ist ja in Deutschland auch oft der Fall, dass man sagt, ich will einfach jemanden, auf den ich mich verlassen kann, der wirklich mit meinem Objekt gut umgeht und nicht alle zwei Wochen jemand Neues, der da Dinge kaputt macht und ich dann Stress von Deutschland oder Europa aus habe, um mich darum zu kümmern. Das heißt, es kommt immer darauf an, für welchen Weg man sich da entscheidet. Und je nachdem macht es dann auch eher Sinn, zum Beispiel sagen wir mal, im Bereich kurzfristige Vermietung immer in Strandnähe, macht am meisten Sinn. Touristen möchten das Meer sehen, möchten den Strand haben. Wenn wir von langfristigen Investitionen reden, also von langfristiger Vermietung reden, dann können wir uns eigentlich in Dubai komplett austoben. Weil dann können wir auch weiter weg vom Strand gehen. Es gibt immer Menschen, die in bestimmten Bezirken in Dubai arbeiten. Wir haben auch gerade ein exklusives Projekt zum Beispiel in Dubai Silicon Oasis. Das ist gar nicht am Strand, aber trotzdem erwarten wir da sehr gute Zahlen, weil wir einfach sehr viel viele Menschen haben, die dort arbeiten und dementsprechend auch dort leben möchten und nach einer langfristigen Immobilie zur Miete suchen.
In der Praxis ist es wie geregelt dann in Dubai? Gibt es sowas wie in Deutschland? Gibt es Hausverwaltungen, die sich um alles kümmern? Gibt es sowas wie Hausgeldzahlungen, dass jeder was sich an den Kosten beteiligt? Wie ist es geregelt dann, wenn ich jetzt Investor bin?
Es gibt sogenannte Service Fees, die dann pro Quadratmeter quasi gezahlt werden. Da sprechen wir im Durchschnitt so circa von 15 bis 20 Dirham. Ich glaube, das sind so 4 Euro ungefähr pro Quadratmeter. Pro Square Feet, sorry, da müssen wir dann nochmal die Umrechnung machen. Aber es kommt ganz aufs Objekt an. Es gibt natürlich hochwertige Objekte, es gibt Objekte wie Penthäuser, da reden wir dann nochmal von ganz anderen Service Fees, die da berücksichtigt werden müssen. Aber an sich sind das die jährlichen Zahlungen, die im Raum stehen. Ansonsten ist dann keine zusätzliche Zahlung nötig. Klar, Möblierung, eine einmalige Möblierung, wenn man es kurzfristig vermietet. Es gibt tatsächlich aber auch eine Bauträger, die die Möblierung direkt übernehmen, dass man quasi direkt möblierte Objekte ankaufen kann. Und das sind aber alles eher Zahlungen, die am Anfang getätigt werden müssen. Sobald das dann erstmal läuft, stellt Dubai dann nicht so viele oder legt nicht so viele Steine in den Weg. Also man ist da relativ gut bedient, sage ich mal. Man muss da nicht wirklich viele Kosten danach noch zusätzlich mit einrechnen.
Wenn ich jetzt als deutscher Investor bei dir was kaufen will, jetzt ist ja die Aufgabe von uns Maklern hier in Deutschland im klassischen Sinne, natürlich gibt es auch immer Unterscheidungen nochmal, dass wir quasi die ganze Vermittlung übernehmen, dann auch Notar und natürlich After-Sales-Service, klar. Jetzt würde ich mir als Investor die Frage stellen, okay, ich würde jetzt gern bei der Sophia und bei Anglo Focus in Dubai was erwerben, will da mein Geld anlegen und ich habe jetzt diese ganzen rechtlichen Aspekte. Kann ich einfach bei dir was kaufen? Muss ich wirklich vor Ort kommen? Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, ich gebe das komplett ab und investiere einfach nur mein Geld? Wie läuft sowas dann wirklich im Detail ab, wenn ich jetzt sage, ich müsste theoretisch gar nicht von mir aus jetzt nach Dubai kommen?
An sich muss man nicht nach Dubai persönlich kommen. Nein. Also wir können das auch alles online klären. Das würde dann über einen sogenannten Payment-Link ablaufen, also einen Überweisungslink mit der Anzahlung. Und dann läuft das quasi, wie gesagt, wie eine Abzahlung, die dann getätigt wird, alle 6 Monate zum Beispiel. Das heißt, man müsste nicht in persona nach Dubai kommen. Man muss natürlich seine Passkopie zusenden und dann kümmern wir uns um alles Weitere und ja, können dann auch danach in der Betreuung einfach weiter behilflich sein. Wir haben ein Mietteam, wir haben ein Verkaufsteam. Das heißt, wenn man darauf aus ist, dass man ein Objekt ankaufen will in der Fertigung und es dann bei der Fertigstellung zum Beispiel flippen will, in Anführungszeichen, also weiterverkaufen möchte, haben wir da die Möglichkeit, es direkt in unser Secondary Department zu geben und es weiterzuverkaufen oder eben die Möglichkeit, es langfristig zu vermieten. Kurzfristige Vermietung machen wir tatsächlich persönlich nicht. Wir haben aber Partner, die sich um die kurzfristige Vermietung kümmern können. Das heißt, wir sind da vollends aufgestellt und können die Kunden eigentlich bestmöglich betreuen, egal was das Ziel ist.
Ja, ich habe mal gehört, ich weiß jetzt gar nicht, ob das in einer anderen Podcast-Folge mal war oder ob ich die Info von jemand anderem habe. In Dubai ist es doch so, wenn ich jetzt anmieten möchte als Mieter, dann muss ich für eine gewisse Zeit im Voraus schon bezahlen. Ist die Info so korrekt oder?
Ist korrekt. Also es gibt tatsächlich immer noch Vermieter, die die Zahlung komplett fürs ganze Jahr im Voraus möchten. Gerade auch sehr viele Locals, also sehr viele Einheimischen, die sagen, ja, es sollte ja wohl kein Problem sein, 100.000 Euro einfach mal im Voraus zu zahlen. Also, die bedenken da halt nicht mit, dass sehr viele Menschen aus anderen Ländern kommen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und mir auch sagen, Frau Mössner, wie soll ich denn bitte 100.000 Euro auf einen Schlag zahlen? Das ist ja unfassbar viel Geld, was man wirklich da im Voraus zahlt und was einem auch wirklich bewusst macht, wie viel Miete man überhaupt zahlt. In Deutschland ist es ja so, dann durch die monatliche Zahlung hat man einen ganz anderen Bezug zur Miete. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Wenn das dann in einem Schlag jährlich gezahlt werden muss, merkt man erst, wie unfassbar viel Geld man für Miete ausgibt. Das heißt, ja, also Standard würde ich sagen, inzwischen sind so 4 Checks, also 4 Zahlungen. Aber es gibt immer noch Vermieter, die gerne eine Zahlung im Voraus hätten. Und es gibt auch sehr viele Mieter, die dem danach kommen und das versuchen möglich zu machen. Es kommen natürlich auch sehr viele Menschen hierhin zusammen mit ihren Firmen und dann übernimmt die Firma einfach die Vorzahlung. Also ich hatte einen Kunden, der aus einer ganz namhaften Firma aus Deutschland kam und da hat dann einfach die Firma das im Voraus in der Komplettzahlung übernommen und das waren, glaube ich, 150.000 Euro, die dann einfach mal schnell im Voraus bezahlt wurden. Also man findet immer die passenden Mieter, die auch die Möglichkeit haben. Was natürlich auch bedeutet für Investoren, dass sollten die Miete direkt im Voraus haben möchten, haben wir die Option, das hinzubekommen und einen Mieter zu finden, der im Voraus die komplette Summe an Miete direkt bezahlt.
Darauf wollte ich jetzt hinaus, weil natürlich aus Investorensicht ist das ja ein super Vorteil im Vergleich zum deutschen Markt, um eben Mietausfälle im Prinzip ein bisschen vorzubeugen. Ne? Darauf wollte ich jetzt hinaus. Okay, hast du denn aktuell mal so für uns, ich weiß nicht, 1, 2, 3 spannende Projekte, wo du vielleicht auch mal ein bisschen was zur Lage sagen kannst, wo du sagst, hey, da entsteht was. Du hast gerade schon Casino-Bereich angesprochen, aber vielleicht hast du noch mal 2, 3 andere Sachen, wo du sagst, da wäre es spannend, wenn ich jetzt investieren will, vielleicht da mal ein Auge drauf zu haben, aufgrund XY-Punkte.
Ja, also hinsichtlich der ganzen Casino-Situation definitiv. Das ist gerade was meine amerikanischen Kunden angeht, ganz hoch in der Nachfrage. Das ist Ras El Khaimah. Das ist eine Insel, die circa 10 Minuten liegt von dem zukünftigen Casino. Wir arbeiten da mit einem Bauträger zusammen, der tatsächlich auch für die Fertigstellung des Casinos selbst zuständig ist. Und dort quasi gerade Holiday Homes, also Apartments zur kurzfristigen Vermietung, fertiggestellt werden. Das ist sehr gefragt und ist aber etwas weiter weg von Dubai. Also wir reden hier von circa 50 Minuten, die man braucht von Downtown, um dorthin zu kommen. Das heißt, man investiert in dem Fall nicht direkt in Dubai. Wenn wir jetzt von Dubai selbst sprechen, ich glaube, alle kennen Palm Jumeirah. Palm Jumeirah ist ausgeschöpft und Palm Jumeirah, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, hat sich in den letzten Jahren wirklich so viel getan, wenn man überlegt, was man damals gezahlt hat und was man heute zahlt. Das heißt, am besten eigentlich derzeit ist es, sich da auf die kommenden Inseln, also auf die anliegenden Inseln, zum Beispiel Dubai Islands, was nur 15 Minuten von Downtown ist, zu fokussieren, weil Palm Jumeirah einfach preislich gesehen sehr hoch liegt und eher für Endinvestoren, die wirklich dort leben möchten, Sinn macht. Dubai Islands hat ganz unterschiedliche Bauträger, die sich darauf fokussieren, zum Beispiel Imtiaz ist ein sehr guter Bauträger, ist ein kleiner Bauträger, der aber selber in der Fertigstellung auch tätig ist, kommt voll möbliert und gute Startpreise, wir sprechen hier von ungefähr 200.000 Euro und dann geht's quasi hoch, je nachdem, Studio, OneBed. OneBed ist tatsächlich, nur um das mal kurz zu erwähnen, OneBed ist eine Zweizimmerwohnung in Deutschland und ein Studio wäre dann quasi eine Einzimmerwohnung. Das heißt, das ist hier immer ein bisschen anders geregelt. Aber das sind gerade so die 2 Optionen, die sehr viel Sinn machen, wenn wir von direktem Strandzugang sprechen und damit dann kurzfristige Vermietung, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Wenn wir von langfristiger Vermietung sprechen, können wir eigentlich in ganz unterschiedliche Bereiche im Weiß gucken. Weil wie gesagt, es macht fast überall Sinn. Immer South ist gerade im Kommen. Der Flughafen Al Maktoum wird der größte Flughafen der Welt sein. Wir haben ja gerade den zweitgrößten. Der größte ist gerade in Atlanta noch. Sobald Al Maktoum dann fertiggestellt wird, wird das der größte Flughafen sein. Das heißt, der ganze EMA-South-Bereich wird sehr stark im Kommen sein. Wenn wir jetzt von größeren Investitionen reden, was Villen angeht, würde ich immer Palm Jebel Ali empfehlen, was dann quasi die größere Insel sein wird auf der linken Seite von der Palme. Wird auch wieder eine Palminsel, aber dann quasi nochmal viel, viel größer mit ganz tollen Villen direkt am Wasser. Da sprechen wir aber dann von 5 Millionen Euro aufwärts.
Jetzt hast du zum Abschluss des Interviews noch, hast du uns ja gesagt, dass ihr auch bald eine Art Roadshow macht, Du hast vorhin schon kurz angesprochen, dass ihr vom Off-Market-Team auch wirklich in der Welt unterwegs seid, um auch Projekte vorzustellen. Wann genau bist du oder ihr als Team in Deutschland und was genau erwartet mich da, wenn ich da gern zu Gast sein möchte? Wie komme ich da hin? Brauche ich ein Ticket? Kann ich einfach vorbeikommen? Muss ich mich irgendwo anmelden? Und warum sollte ich als ja interessierter Investor mir das mal anhören und anschauen?
Also wir sind tatsächlich am 12. und 13. November schon in Hamburg, am 15. und 16. in Berlin, 19. und 20. in Frankfurt und 22. und 23. November sind wir dann in München. Wir haben das so geplant, dass wir davor immer erstmal ein Webinar zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben jeden Sonntag gerade ein Webinar, das stattfindet, einmal um 12 Uhr deutsche Zeit und einmal um 17 Uhr. Diesen Sonntag wird es um 12 Uhr sein und nächsten Sonntag dann wieder um 17 Uhr, um erstmal Regularien zu besprechen. Viele deutsche Kunden, alle deutsche Kunden haben Fragen dazu, wie läuft die Regulatorik ab, wie genau wird das gesetzlich auch festgelegt, welche Optionen habe ich, welche Möglichkeiten habe ich. Das heißt, wir haben uns da die Zeit genommen, wirklich ein ausführliches Webinar zu strukturieren, was ich zusammen mit meinem Kollegen abhalte am Sonntag und danach kommt es dann zur Buchung direkt zur Roadshow, also zu einem Direkttermin. Da sprechen wir von circa 30 Minuten bis eine Stunde, wirklich ein One-to-One-Meeting, also ein Einzelmeeting, wo wir alle Details besprechen. Wir kommen auch wahrscheinlich mit einigen Bauträgern zusammen, was dann nochmal spannend ist. Und es ist dann tatsächlich möglich, direkt vor Ort in Deutschland eine Unit in Dubai zu buchen, ein Apartment in Dubai zu buchen. Wir werden uns mehr auf Apartments fokussieren als auf Villen bei dieser Roadshow. Macht aber auch allgemein für Investoren erstmal als Erstinvestition wahrscheinlich mehr Sinn und schreckt auch nicht so ab. Bei Villa ist man direkt immer so, weil man natürlich auch von viel höheren Ticketpreisen spricht, ein bisschen abgeschreckt. Genau, das heißt, man kann direkt vor Ort dann mit uns buchen, direkt vor Ort den Bauträger kennenlernen, alles weitere besprechen und hat dann die Möglichkeit, entweder das von Deutschland aus weiterführend zu regeln oder dann uns in Dubai zu besuchen und genau, alles weitere zu besprechen. Das ist so der Plan. Wir freuen uns sehr auf Deutschland. Ich freue mich sehr auf Deutschland. Ich vermisse Deutschland manchmal sehr.
Sehr schön, das klingt sehr, sehr spannend. Also wir kriegen es auf jeden Fall hin, dass die Folge noch vorher veröffentlicht wird. Das haben wir extra jetzt so geplant. Und dass da vielleicht nochmal der ein oder andere über den Podcast dann auch sehr, sehr gerne euch besucht im Webinar und auch dann in den Städten, wo ihr unterwegs seid. Und ich habe jetzt ja in ein paar Tagen dann die Gelegenheit, mir mal live vor Ort das Büro anzuschauen und ein bisschen nochmal Insights von dir zu erfahren, sicherlich. Und ja, ich bleib oft so, mit Podcast-Gästen gehe ich oft so aus der Folge raus, dass ich meistens sage, es macht Sinn, so in ein bis anderthalb Jahren mal eine zweite Folge aufzunehmen. Da haben wir jetzt schon die ersten, wo wir jetzt eine zweite Folge aufnehmen. Also ich habe dich da auf jeden Fall auf dem Zettel oder der Max und ich haben dich auf dem Zettel, weil ich glaube, jetzt, was du die letzten 10 Monate da schon alles erlebt hast und wie du das heute uns präsentiert hast. Also für mich war es ultra spannend, obwohl ich jetzt schon ein bisschen auch mich in Dubai jetzt ein bisschen auskenne und da ein paar Infos auch habe. Und ich glaube auch für die Zuhörer und ZuhörerInnen war das sehr, sehr spannend. Und zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, die ich jetzt fast vergessen hätte. Wie siehst du denn Dubai in der Zukunft? Also klar, jetzt als Maklerin musst du da jetzt natürlich ein bisschen positiver stimmen, aber für dich jetzt mal wirklich ehrliche Antwort. Also planst du wirklich dein Leben in Dubai und sagst, hey, das, was wir hier vor Ort geboten bekommen, das, was natürlich auch das Land an sich auch vorhat. Es gibt ja so 8 Punkte, die mal aufgesetzt wurden. Man hört immer wieder Vision 2030, 2040. Und es wird auch ja umgesetzt. Also das, was man sieht, es wird ja nicht nur geredet, sondern es wird auch umgesetzt im Vergleich zu anderen Ländern auf dieser Welt. Wie blickst du da in der Zukunft drauf?
Was mein persönliches Leben angeht, kann ich das noch tatsächlich noch gar nicht sagen, wo ich mich in der Zukunft sehe, ob das dann wieder in Europa ist oder in Deutschland ist oder in Dubai. Was ich aber sagen kann über Dubai ist, es ist unfassbar, was hier geschafft wurde. Die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, die Art und Weise, wie mit Frauen umgegangen wird, das will ich nochmal an der Stelle, es war mir auch sehr wichtig, das nochmal zu betonen. Ich wurde noch nie, weder auf der Arbeit noch außerhalb von der Arbeit so respektvoll behandelt wie in Dubai. Ich hatte hier noch keine Situation, wo ich mich unwohl gefühlt habe, sexualisiert, belästigt, irgendetwas gefühlt habe. Und das spreche ich nicht nur für mich, sondern auch wirklich meine Kolleginnen und Freundinnen. Das ist für mich gerade als Frau der Hauptfaktor zu sagen, Dubai macht Sinn für mich und macht auch vielleicht irgendwann Sinn für meine Kinder und auch meine Töchter, weil ich mich einfach hier so unfassbar sicher fühle. Das Gesundheitssystem ist unfassbar gut. Die Schulen sind unfassbar gut, die Universitäten sind sehr gut und der Plan mit 2040, es wird auch immer mehr darauf geachtet, dass immer mehr Grünanlagen geschaffen werden und so weiter. Und wie du schon sagst, alles, was versprochen wird, wird auch gehalten. Das heißt, Dubai ist für die Zukunft ein Ort, an dem man, glaube ich, auch gerne seine Kinder aufwachsen sehen möchte. Man darf aber nicht vergessen, dass man sich natürlich ein bisschen in einer, ich will nicht sagen, fiktiven Welt befindet, weil wir sind hier trotzdem in der Realität. Man ist aber sehr abgeschottet von allem Negativen. Wenn wir jetzt von Kriminalitätsrate sprechen etc., ist wirklich so verschwindend gering, dass man fast vergisst, dass es wirklich auf der Welt sehr viele Probleme gibt, die einfach da sind. Das heißt, ich weiß nicht, ob man sich da auf Dauer so verschließen kann. Ich war jetzt auch länger nicht mehr in Deutschland. Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, im Sommer war ich in Deutschland. Man freut sich natürlich wieder auch zu Hause, aber man merkt den Unterschied und wie sehr man hier in Watte gepackt ist. Ich glaube, das ist ein ganz guter Begriff. Deshalb alle, die nach Dubai gekommen sind, die meisten sind geblieben, weil sie tatsächlich woanders auch irgendwann nicht mehr leben wollten oder nicht mehr leben konnten, weil man sich hier so gewöhnt an diesen Luxus und an dieses Wohlfühlen und dieses Sicherfühlen. Man muss einfach langfristig, glaube ich, gucken, was für einen am meisten Sinn macht und was für einen die wichtigsten Aspekte sind. Für mich sind das Sicherheit und mich als Frau wohlzufühlen definitiv. Jetzt auch ganz lange Zukunft gesehen, könnte ich mich aber trotzdem vielleicht auch wieder in Deutschland sehen, weil hier fehlt manchmal ein bisschen dieses Echte. Also es ist schon oberflächlich zum Teil, weil auch alles so perfekt ist. Aber für jetzt ist es perfekt. Das kann ich so sagen. Für jetzt, für mein Leben jetzt ist es perfekt. Was die Zukunft bringt, kann ich nicht sagen. Aber Dubai ist eine sehr große Errungenschaft. Es ist wirklich ein System, was hier gebaut wurde. Und es hat geklappt, was sich vorgenommen wurde. Deshalb, ja, bewundernswert.
Sehr, sehr schöner Absatz.
Genau, sehr schöne Abschlussworte, liebe Sophia. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt,
ich freue mich sehr, dann, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Lieber Max, wenn du nichts mehr hast, sind wir soweit durch. Und dann freue ich mich auf die zweite Folge in circa einem Jahr. Sicherlich kriegen wir das hin.
Sehr gerne.
Vielleicht kriegen wir das dann persönlich in Deutschland oder in Dubai hin.
Mal das wäre super. Das wäre sehr schön.
Bis dahin.
Ciao. Danke euch. Bis dahin. Tschüss.